ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Montagvormittag, 11 Minuten nach 10. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Professor Wolfgang Greiner.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass Sie da sind. Sie sind ein Gesundheitsökonom, gefragter Gesundheitsökonom, was die Expertise angeht. Sie forschen und lehren an der Uni Bielefeld. Erzählen Sie uns mal ganz kurz, wie sind Sie da hingekommen? Weil Sie sind zum Beispiel gelernter Bankkaufmann, habe ich vorhin auch schon gesagt, in der Ankündigung. Da denkt man erstmal nicht dran, dass der mal Gesundheitsökonom wird.
Ja, was Sie alles wissen. Tatsächlich, ich habe mal richtig was gelernt, habe in der Bank gelernt in Bremerhaven, wo ich geboren wurde und bin dann zum Studieren nach Hannover gegangen und wollte auch in die Bank zurück. Aber dann passiert ja manchmal was im Leben, woran man nicht so denkt. Der Professor für Bankbetriebslehre ist gestorben. Und dann musste ich mich schnell umorientieren und habe dann promoviert bei sowas Ähnlichem, jemanden für Versicherungsbetriebslehre und Versicherung, PKV, also private Krankenversicherung. Und darüber ging es dann in die Gesundheitsökonomie und habe ich irgendwann festgestellt, das ist viel interessanter. Und es gibt auch viel weniger von uns. Das heißt, man kann viel mehr Themen auch beackern da. Es ist ja so bunt, das Feld. Das gefällt mir besonders gut daran.
Es ist allerdings bunt, dieses Feld, und es gibt einiges zu besprechen. Es ist auch jetzt aktuell sehr, sehr viel in Bewegung von unserem Gesundheitssystem. Da hört man ja wenig Gutes. Also das System ist zu teuer, zu ineffizient, die Krankenkassenbeiträge, die steigen und steigen, den Krankenhäusern geht schlecht, Ärztemangel in den Praxen verschärft sich. Wo liegen denn für Sie die größten Probleme?
Also manchmal muss man ja erstmal sagen, dass wir uns in einem Gesundheitssystem befinden, worum uns wirklich die Welt beneidet. Vor allem vom Zugang her. Also bevor wir auf die negativen Seiten kommen. Es gibt kaum ein Gesundheitssystem, und das mag viele Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht überraschen, wo sie so wenig Wartezeit haben. Und das nehmen wir einfach so hin, dass wir also innerhalb von 2 Wochen eine Ultraschalluntersuchung oder sonst was kriegen. Das ist nicht ganz normal. Es krankt bei uns sehr stark daran, dass wir ein sehr sektoriertes System haben. Das heißt, die Krankenhäuser machen, was sie wollen, der ambulante Bereich, der Reha-Bereich und so weiter. Also jeder optimiert für sich und es ist wenig Austausch da. Das ist eigentlich so das Grundproblem und daran machen sich dann die anderen Dinge fest. Also wir sind zum Beispiel schlecht in der Digitalisierung, hat aber auch was mit der Koordinierung zu tun, weil im Grunde genommen keiner da richtig einsieht, warum soll ich so genau die Daten vom anderen wissen und warum soll ich die freigeben. Dann der Bereich Ambulantisierung. Wir sind schlecht darin, Dinge, die woanders längst ambulant gemacht werden, dort auch zu machen. Wir machen ganz viel stationär, was viel Geld kostet, viel Ressourcen bindet, also auch personell. Und das sind die Dinge, die uns vor allem zurzeit beschäftigen. Und dazu die Finanzierungsproblematik, die allerdings mit Krankenhaus und so weiter zu tun hat, wo im Grunde genommen wenig Änderungsbereitschaft da ist. So wie es jetzt ist, werden wir sicherlich in 20 Jahren unser Gesundheitssystem einfach nicht mehr finanzieren können.
Mhm. Ja, Sie haben gerade gesagt, 2 Wochen bis zur nächsten Ultraschalluntersuchung. Da wird sicherlich einige geben, die da sagen, oh, ich habe aber sehr viel länger gewartet. Ja. 2 Wochen ist dann schon sehr optimistisch. Aber Sie haben natürlich recht, der Blick zum Beispiel nach Großbritannien lohnt sich, um mal zu sehen, wie es auch anders laufen kann. Gibt es so ein Gesundheitssystem irgendwo in Europa, wo Sie sagen würden, da sollten wir mal hingucken, da könnte man sich orientieren, da läuft es richtig gut?
Nein, die Frage hört man öfter. Schweiz wird dann gerne genannt, Frankreich, Skandinavien. Man kann sich von all denen bestimmte Dinge abschauen. Also in der Schweiz zum Beispiel, die haben sehr gute integrierte Systeme, wo also ambulant und stationär zusammenkommt. In Skandinavien haben die es sehr gut geschafft, auch gut kommuniziert, die Krankenhauslandschaft zu ändern. Immer noch mit langen Wartezeiten, also soll man sich auch nicht alles von angucken. Selbst in England, die sind sehr gut digitalisiert, also da haben sie viel besseren Zugriff auf die Daten. Deswegen auch in der Pandemie haben wir ja sehr schnell auf Israel, aber auch auf England geguckt, weil dort das einfach schneller verfügbar war. Das heißt, in einem anderen Land mich jetzt behandeln zu lassen, da würde ich jetzt keins nennen können. Aber bestimmte Dinge, die dort besser machen, bei uns im Grunde genommen auch mal anzudenken, da auf jeden Fall. Und das tun wir ja auch. Ich war ja 12 Jahre lang im Sachverständigenrat der Bundesregierung. Und da haben wir also im Grunde bei jedem Thema immer geschaut, wie machen es die anderen? Kann man sich da irgendwas von abgucken? Gibt es da Evidenz, also Studien für? Das war im Grunde genommen unsere Arbeitsweise.
Die Beiträge für die gesetzlichen Krankenversicherungen, die steigen voraussichtlich nächstes Jahr weiter. Das sagt Andreas Storm, Chef der DRK Gesundheit. Er rechnet mit einer Beitragserhöhung von 0,5% beziehungsweise 0,2% in der Pflegeversicherung. Wolfgang Greiner, ein SWR1-Leiter. Leute, Gesundheitsökonom. Wenn ich mir jetzt den Spitzensatz gesetzliche Krankenversicherung anschaue, der liegt schon bei knapp unter 1.000 Euro. Wie kann es sein, dass wir so hohe Beiträge haben und es dennoch vorne und hinten nicht reicht?
Also wir haben zurzeit die höchsten Beitragssätze, die wir jemals hatten im Durchschnitt. Die sind ja unterschiedlich von Krankenkasse zu Krankenkasse. Und das ist wirklich eine Situation, mit der muss man umgehen und schauen, ob das immer so weitergehen kann. Wir haben letztlich nur 100 Beitragspunkte zu vergeben. Dazu haben wir noch mehrere andere Sozialversicherungen, die dort ebenfalls reinspielen. Also so wird es nicht weiter vorangehen. Das Problem ist, dass alles, was man tun könnte, um jetzt kurzfristig dort entsprechend Ausgaben einzusparen, die sind in der Regel immer mit Investitionen verbunden. Zum Beispiel Digitalisierung, zum Beispiel Krankenhausreform. Wenn man bei den Krankenhäusern zum Beispiel, um mal eine Zahl zu nennen, ein Viertel, das wird häufig genannt, nicht mehr bräuchte und die vom Netz gehen würden, in irgendeiner anderen Form dann zum Beispiel ambulant tätig wären, das würde natürlich eine Menge einsparen, aber man kann die nicht einfach zuschließen. Dafür sind Investitionen nötig, sie müssen auch Patientenströme umwidmen und in der Digitalisierung ohnehin. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Das ist ja jetzt erst die erste Welle, die wir haben mit der Digitalisierung bei den Leistungsanbietern, auch mit der elektronischen Patientenakte. All diese Dinge sind potenziell dafür da, bessere Koordinierung und damit auch eine effizientere Versorgung hinzubekommen. Mhm. Aber, wie gesagt, im Grunde braucht es erstmal mehr Geld dafür. Und deswegen wird man wohl nicht drum rumkommen, sich zu überlegen, wie man zukünftig die Finanzierung auch jenseits der Beiträge hinbekommt. Und da ist zurzeit wenig Änderungsbereitschaft leider da.
Ja, aber das ist ja, was Sie da prognostizieren, ist ja im Grunde eine Preisspirale, die immer weiter nach oben führen wird. Wird es denn nicht irgendwann mal auch das Potenzial geben, zumindest aus getätigten Investitionen dann auch mal wieder ein Sparpotenzial rauszuziehen oder einfach direkt irgendwo zu sparen, dass die Beiträge nicht ständig steigen?
Ja, genau, das ist das Ziel. Aber wie immer bei Investitionen muss man eben abwarten, bis sich die auszahlen und überhaupt erstmal die Reform natürlich umsetzen. Im Bereich der Krankenhäuser ist ja noch völlig unklar, ob wir überhaupt in diese Richtung am Ende gehen. Mhm. Dass wir tatsächlich signifikant weniger Krankenhäuser haben, was ja dazu führen würde, dass wir eine höhere Qualität hätten, aber eben auch, dass wir vor allem personelle Ressourcen einsparen könnten, also weniger Ärzte und Pflegerinnen dort bräuchten, aber eben auch niedrige Kosten in dem Bereich hätten, die wir dann wiederum im ambulanten Bereich investieren könnten, der ja bestimmte Aufgaben übernehmen muss und es auch nicht leicht hat, weil auch da der Nachwuchs fehlt. Also auch da muss man Anreize setzen. Auch das wird erstmal Geld kosten. Aber am Ende des Tages, wenn auch hier eine gewisse Fokussierung stattfindet, also auch da werden wir wohl weniger Praxen haben, dann kann es durchaus sein, dass wir von diesen ewig steigenden Beitragssätzen dann mal wieder runterkommen. Ob es tatsächlich zu weniger kommen wird, da habe ich meine Zweifel. Also das Gesundheitssystem, so wie es ist, kostet schon.
Ja, Sie haben die Krankenhäuser angesprochen. Denen geht es in Deutschland wirtschaftlich relativ schlecht. 11% befanden sich 2023 laut einem Report des Leibniz-Instituts im Zitat roten Bereich und mehr als 2/3 gehen für dieses Jahr von einer Verschlechterung aus. Können Sie kurz mal erklären, warum geht es den Krankenhäusern in Deutschland so schlecht? Zu teuer?
Ja, also wir haben zu viele Krankenhäuser und das Budget, das steigt nicht in dem Maße mit, um all diese Krankenhäuser und Investitionen insbesondere, da haben wir ja auch einen großen Nachholbedarf bei den Investitionen in Krankenhäuser, zu decken. Insofern muss man sich auch überlegen, auch im Vergleich mit dem Ausland, worüber wir vorhin sprachen, was man sich dort eigentlich leisten möchte, was auch gut ist, auch von der Versorgungsseite her. Und da muss man sagen, weniger wäre hier wirklich mehr. Wenn wir weniger Krankenhäuser hätten, wäre das Budget, was da ist, schon anders zu verteilen. Nur wie gesagt, auch der Weg dahin ist nicht ohne. Auch das kostet Geld. Und insofern diese Option, die wir dann irgendwann haben, die wird sicherlich noch eine Weile dauern. Deswegen kann man der jetzigen Reform bei all ihren Schwächen, die sie hat, nur alles Gute wünschen, dass wenigstens etwas dabei rauskommt und es in die Richtung geht, die wir angedeutet.
Es ist unstrittig, dass wir deutlich zu viele Krankenhäuser haben. Dieses Zitat stammt vom Gesundheitsminister von Karl Lauterbach. Die Hälfte der rund 1720 Kliniken hätten weniger als 150 Betten und in dieser Größe sei in vielen Bereichen keine planbare Spitzenmedizin darstellbar. Das sagt der Gesundheitsminister. Wir haben den Gesundheitsökonomen Wolfgang Greiner, SWR1-Leute, hat er recht?
Also er hat teilweise recht. Man kann ganz klar bei bestimmten Behandlungen feststellen, dass es diesen Zusammenhang gibt, einfach zwischen Menge und Qualität. Das kann man einfach statistisch auswerten, wie viele Komplikationen gibt es da und ähnliches. Das ist im Grunde unstrittig. Das Problem ist nur, im Einzelfall stimmt das häufig dann wiederum nicht. Es gibt kleine Häuser, die haben sich wirklich spezialisiert auf eine bestimmte Behandlungsart oder eine bestimmte Disziplin. Ich bin zum Beispiel im Aufsichtsrat in Bad Lippspringe von einer kleinen Klinik. Wir machen da HNO. Das ist wirklich Spitzenmedizin in Nordrhein-Westfalen. Da werden also auch von anderen Städten Leute hingeschickt. Also so pauschal kann man es nicht sagen. Man muss sich den Einzelfall angucken. Mhm. Aber wir müssen auf jeden Fall im Grundsatz dahin, Und da hat er recht, dass wir mit weniger Krankenhäusern bessere Medizin machen. Ich glaube, das ist tatsächlich zumindest in Fachkreisen unbestritten. Ob das bei den Kommunen dann auch so ist, die dann dafür gerade stehen müssen, gerade die kommunal Verantwortlichen, da habe ich häufig meine Zweifel. Ich habe das in Hannover erlebt, wo wir eine kleine Klinik eigentlich schließen mussten. Und das hat dann fast 10 Jahre gedauert, bis sie tatsächlich geschlossen wurde, mit riesigem Aufwand. Und auch für die Ärzte und Pfleger war das keine schöne Zeit.
Ja, Sie sprechen es an, die Kommunen. Also der Bundesgesundheitsminister, der war ja gerade letzte Woche bei den Kommunen, um über diese Krankenhausreform zu sprechen. Aus seiner Sicht hat er da viel Zuspruch erfahren. Ich kann mir vorstellen, dass er auch viel Kritik dort gehört hat. Ja, wir sprechen ja schon relativ lange über diese Gesundheitsreform. Ja. Wenn man so über die kleinen Kliniken spricht, Sie haben es gerade gesagt, kleine Klinik muss nicht gleich schlechte Klinik sein. Aber was ist denn mit der wohnortnahen Versorgung? Ist die jetzt irgendwie nicht mehr so wichtig oder zu teuer? Können wir uns nicht mehr leisten?
Die wird häufig überschätzt, muss man einfach sagen, wenn man an die Qualität der Behandlung denkt. Wenn einem das wichtig ist und nicht nur, dass man leicht besucht werden kann. Und das sollte ja im Grunde prioritär sein, dass man, wenn man eine schwerwiegende Erkrankung hat, dass das dann optimal behandelt wird. Und das geht häufig, muss ich sagen, in kleinen Kliniken eben weniger gut als in größeren. Und man muss auch dann im Grunde genommen den Rettungsdienst so aufstellen, dass er auch bei etwas längeren Distanzen, also wir reden ja höchstens von 20 bis 30 Minuten, das ist so das, was man als Grenze in Deutschland setzt, dass er da eben schnell auch handlungsfähig ist. Also da muss sicherlich dann auch noch investiert werden, wenn man die Krankenhausstruktur eher fokussiert, also die Wege insgesamt etwas länger macht. Wir reden da aber nicht über 20, 30 Minuten. In der Regel wird der Anfahrtsweg dann im Durchschnitt etwa 5 bis 10 Minuten länger sein. Und das ist mit den heutigen Notfallautos durchaus machbar.
Also wir sprechen ja auch hier in Baden-Württemberg im ländlichen Bereich von vielen Menschen, die älter sind, auch immobil sind, die vielleicht auch eine wohnortnahe Versorgung angewiesen sind, die jetzt eventuell mit dieser Krankenhausreform gekippt werden soll. Muss man die nicht mitdenken?
Also die wohnortnahe Versorgung wird ja insofern bleiben, dass man in Bereichen, wo sich im Grunde genommen Krankenhaus gar nicht mehr lohnt wirtschaftlich, dass man dort weiterhin unterstützen will. Mhm. Das gab es auch bisher schon, das war nur wesentlich bürokratischer, haben wir auch in den Gutachten immer wieder darauf hingewiesen, dass wir dafür eine Lösung brauchen. Das soll jetzt mit sogenannten Vorhaltekosten, dass man also auf jeden Fall entsprechende Erstattung bekommt, auch wenn keine Patienten in dem Umfang kommen, wenn man in einer sehr einsamen Gegend ein Krankenhaus betreibt, dann umgesetzt werden. Das haben wir aber nur ganz selten. Wir sind ein sehr dicht besiedeltes Land insgesamt in Deutschland und wir haben in Mecklenburg-Vorpommern, vielleicht in Nordrhein-Westfalen, auch in bestimmten randständigen Gebieten, da haben wir einzelne Krankenhäuser. Baden-Württemberg kenne ich mich leider nicht so aus. Aber das sind Punkte, die muss man dann einzeln sich anschauen. Aber das sozusagen über alle Krankenhäuser zu geben und zu sagen, wir dürfen da die Zahl nicht reduzieren, weil es sonst eventuell viel zu lang wird mit dem Anfahrtsweg, das ist der falsche Weg.
Über die Krankenhausreform sprechen wir ja schon ziemlich lange. Heute tun wir das mit dem Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner in SWR 1. Leute, Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, der will die Reform ja vorantreiben und am liebsten am 24. April im Bundeskabinett schon einen Haken dran machen. Scheint aber so, als würde das nichts werden. Warum kommt diese Reform nicht an den Start?
Also an dieser Reform haben sich schon andere Gesundheitsminister auch die Zähne ausgebissen. Es ist wirklich ein vermintes, schwieriges Feld. Es ist sehr emotional besetzt. Es ist ein Feld, wo die Länder große Mitspracherechte haben, auch die Kommunen, wenn sie Besitzer von diesen Krankenhäusern sind und weil sie auch die Verantwortung haben für die lokale Gesundheitsversorgung. Also einfach jeder darf mitreden, was ja auch gut ist, weil es auch eine lokale Geschichte ist, die dann ja auch gut laufen soll. Aber es macht das unfassbar schwierig. Und dazu kommt noch, dass bezahlt wird von den Krankenkassen, also wenn sie so wollen, auf Bundesebene. Während die Nutznießer sind halt lokal. Das ist manchmal auch etwas schwierig, wenn diejenigen, die dann lokal rufen, sie brauchen dieses Krankenhaus unbedingt, auf der anderen Seite nicht direkt für die Finanzierung verantwortlich sind. Und das ist dann schwierig zusammenzubringen, insbesondere wenn die Länder natürlich auf ihre Kompetenzen pochen und auch sagen, sie wollen hier nichts abgeben.
Also viele unterschiedliche Interessen und viele unterschiedliche Player sind da mit dabei. Schauen wir ganz kurz auf die Eckpunkte, vielleicht auf den wichtigsten, nämlich die berühmten DRGs, diese Fallpauschalen, die vor über 30 Jahren eingeführt wurden. Die sollen jetzt zumindest zum Teil wieder fallen.
Ja, es wird sie weitergeben, aber es wird das, was man im Grunde genommen rausrechnen kann, als das, was man immer braucht, die Fixkosten. Also das, was immer da sein muss, die Ärzte, das Haus und so weiter, was bisher zum Teil mitbezahlt wurde, die Geräte. Das soll jetzt im Grundsatz jedenfalls als Vorhaltung rausgerechnet werden und das ist auch sinnvoll. Das hatten wir auch in einem unserer Gutachten vom Sachverständigenrat mal mit gefordert, weil wir sonst die Entwicklung haben, dass die Krankenhäuser sehr stark in die Menge gehen, also dafür werben für bestimmte Dinge, die vielleicht in dem Umfang gar nicht nötig sind. Und das haben sie dann nicht, wenn die wirklich im Grunde nur das dafür bekommen, was sie an direkten Aufwendungen haben. Also zum Beispiel ein Herzschrittmacher, der wird dann noch direkt bezahlt, weil sie den ja von außen beziehen. Aber alles, das gesamte Team und so weiter, das ist dann gegebenenfalls durch die Vorhaltekosten schon bezahlt.
Ich glaube 60% Vorhaltepauschalen haben
wir. Zurzeit ist aber nur der Einstieg. Also das soll dann irgendwann mal wirklich ausgerechnet werden für jede Leistung, für jede DRGs, wie sich das aufteilt.
Ja, weil zum Beispiel, also viele sagen ja, unter anderem auch Nadine Grünbeck, die schreibt uns aus Thurgau in der Schweiz, die sagt, das große Problem ist doch das DRG-System. Es führt zu Fehlanreizen. Also warum machen wir nur 60% die Fallpauschalen raus? Das ist ja dann nur ein Reformchen?
Nein, also so wie die DRGs dann aufgebaut sind, sind sie natürlich durchaus sinnvoll. Wir wollen ja, dass das Geld der Leistung folgt und das tut es dann. Was machen wir mit einem Krankenhaus, was sehr aufwendige Operationen macht und dafür dann nicht die notwendigen Kosten erstattet bekommt? Dann will das nachher keiner mehr machen. Also das müssen wir schon irgendwie daran binden und das ist nichts anderes als eine Fallpauschale. Wir müssen nur davon weg, dass die Fallpauschale, wie in Deutschland geschehen, im Grunde fast 100% der Einnahmen von einem Krankenhaus ausmacht. Das war zu viel, das war nicht sinnvoll. Es hat falsche Anreize gesetzt. Aber das weiß man im Grunde auch schon seit 10 Jahren. Aber es ist schwierig, dann bis so ein Reformvorhaben dann bis zum Ende auch gebracht wird.
Weil es auch viel Kritik gibt, also Kritik an der geplanten Reform, die kam jetzt wieder von Gesundheitsverbänden. Da sind sich ja Praxisärzte, Apotheker, Klinikbetreiber, Zahnärzte einig. Und das kommt wirklich sonst relativ selten vor. Warum fühlen sich die Leistungserbringenden von dieser Reform nicht so richtig mitgenommen?
Ich glaube, die Krankenhäuser, für die ist es natürlich auch schwer, wenn man zu ihnen sagt, du musst jetzt zukünftig nachweisen in Leistungsgruppen, ob du bestimmte Voraussetzungen erfüllst, um überhaupt diese Leistungsgruppen weiter anbieten zu können. Es war ja sogar die Rede davon, noch Level darüber zu machen. Das heißt, ob man eine bestimmte Leistung erbringen kann, hängt davon ab, ob man auch noch andere Abteilungen hat, die da eventuell helfen könnten. Wenn man das nicht hat, darf man es nicht mehr. Das haben die Länder dann verhindert. Und bei den Ambulanten ist es so, dass die sagen, wenn wir jetzt entsprechend hier Leistung übernehmen sollen, wenn also mehr, was ja sinnvoll ist, aus dem stationären in den ambulanten Bereich gebracht werden, dann müssen wir aber auch darüber reden, wie wir das eigentlich schaffen sollen. Und denkt nicht nur an den Krankenhausbereich, der ambulante Bereich wird zukünftig eher noch wichtiger werden. Mhm. Und da verstehe ich durchaus die Kritik, dass man das nicht aus dem Blickfeld geraten soll. Das ist sicherlich gerechtfertigt.
Sprechen wir auf jeden Fall noch drüber über den ambulanten Bereich. Bleiben wir mal kurz. Also viele kritisieren ja einseitiges Förderprogramm für große Kliniken, für Unikliniken. Karl Lauterbach sei Fan von Spitzenmedizin, will deshalb unbedingt da viel Geld reinstecken. Das Land Baden-Württemberg steckt jetzt rund 250 Millionen Euro in den Neu- oder Umbau von insgesamt 12 Krankenhäusern. Das sind nicht alles nur so Spitzen- und Universitäts-, steht das nicht im krassen Gegensatz zu dem Plan von Lauterbach, eher weniger Kliniken zu haben?
Das kommt darauf an, wie man die Investitionsmittel verteilt. In Nordrhein-Westfalen haben wir ein ähnliches Programm. Dort sind wir ja schon ein bisschen weiter mit den Leistungsgruppen. Dort hat man sich die ja vor einigen Jahren schon ausgedacht. Und man versucht jetzt dort die Investitionsmittel natürlich nur noch dort anzuwenden, wo auch Aussicht besteht, dass zukünftig hier für die nächsten 10, 20 Jahren entsprechende Leistungen angeboten werden. Das kann man ja zum Teil schon antizipieren, also annehmen, dass das zukünftig so sein wird. Also ein kluger Krankenhausplaner, der kann das entsprechend bei den zukünftigen Bewilligungen reinnehmen. Davon gehe ich jetzt auch erstmal in Baden-Württemberg aus. Wir brauchen ja auch die kleinen Krankenhäuser. Die werden nur einen anderen Charakter haben. Die sogenannten Level 1i, wer sich da auskennt, das sind Krankenhäuser, die so zwischen ambulant und stationär stehen. Die sollen vor allem ambulante Leistungen leisten. Aber wenn mal jemand abends noch bleiben muss, weil er zum Beispiel noch überwacht werden muss, weil vielleicht doch eine kleinere Komplikation aufgetreten ist, dann sollen dafür auch Betten zur Verfügung stehen. Aber es ist in dem Sinne eigentlich kein richtiges Krankenhaus mehr. Aber das wird, wenn es gut läuft, und auch das haben wir schon vor 10 Jahren im Grunde genommen in vielen Gutachten beschrieben, weil es sowas in England längst gibt, würde es die Krankenhauslandschaft sehr bereichern und würde auch mit den Mitteln, die wir haben, wesentlich effizienter der Umgang sein.
SWR1 Leute mit dem Gesundheitsökonomen Professor Wolfgang Greiner. Wir haben sehr, sehr viele Rückmeldungen der SWR1 Hörerinnen und Hörer bekommen. Da haben wir jetzt ein bisschen Nachhang. Das wollen wir auch alles nochmal mitnehmen, weil eben einfach die Gesundheitsversorgung jeden betrifft und natürlich auch alle irgendwie bewegt. Und da kamen jetzt sehr häufig einige Fragen zu einigen Themen auf. Erster Block ist, die Verwaltungskosten in den Krankenhäusern sind zu hoch. Könnte man da nicht wesentliches Geld einsparen?
Könnte man. Dafür müsste der Digitalisierungsgrad in den Krankenhäusern wesentlich steigen. Also wir haben tatsächlich zu viel Arztzeit, zu viel Pflegezeit, die damit draufgeht, zu dokumentieren und bestimmte Qualitätskriterien zu erfüllen. Andererseits brauchen wir auch diese Informationen. Sonst kann man überhaupt nicht steuern, sonst weiß man überhaupt nicht, welche Qualität eigentlich gerade geleistet wird und auch was abgerechnet worden ist. Also wir kommen um diese Informationen nicht rum. Nur ob man die jetzt auf Papier und von diesen Menschen dort dann zusammentragen muss, das ist eine offene Frage. Auch das wird in anderen Ländern, wo wir spezialisierte Berufe dafür haben, die denen das abnehmen und dann eben direkt in die digitale Form bringen, besser gemacht.
Ja, der Verwaltungsaufwand der Ärzteschaft und Pflegendenschaft ist ja das eine. Aber ich glaube, was auch oft hier angesprochen wurde zum Beispiel, das ist der Verwaltungsapparat in den Krankenhäusern.
Ja, es ist ein komplexes Unternehmen. Man erwartet heute auch eine komplexe Führung, die empathisch ist, die auf die Berufsgruppen eingeht. Es ist nicht mehr so hierarchisch wie früher. Auch das kostet leider Geld. Auch die Qualifikation kostet Geld. Früher war in so einem Kreiskrankenhaus, der kam aus dem Amt, der Leiter, und hat das mal so nebenbei gemacht und irgendwann dann hauptberuflich. Heute müssen Sie schon, um einen richtig guten Klinikchef zu haben, auch einiges an Geld in die Hand nehmen. Und das zahlt sich dann auch insofern aus, dass er dann vielleicht auch mal die Leute hält, dass Führung einfach anders ist, dass er eine andere Ausbildung oder sie natürlich eine andere Ausbildung hat. Also ich glaube, natürlich gibt es Einsparpotenziale in dem Bereich, aber das Krankenhaus selber wird ja auch am Ergebnis gemessen. Von daher ist Wettbewerb dann vielleicht auch ein Mittel, um auch hier einen gewissen Ausgleich zu schaffen.
Also an der Stelle vielen Dank an Stefanie Caro Bauer, die hatte zum Beispiel danach gefragt. Jutta Tuchek aus Ludwigsburg, die fragt, ich würde mal gerne fragen, warum wir so viele Krankenkassen in Deutschland benötigen. Da steht doch eine hohe Komplexität und so weiter, viele Kosten. Es wird auch häufig jetzt wurde von Personalstrukturen auch in den Krankenkassen, 95 Krankenkassen. Also diese Frage kam sehr, sehr häufig. Haben wir zu viele Krankenkassen in Deutschland und treibt das die Kosten nach oben?
Ja, ob wir zu viel oder zu wenig haben, ist für einen Ökonomen im Grunde genommen nicht zu klären. Haben wir zu viele Automobilhersteller, ja oder nein? Auch da ist tatsächlich so, wollen die Menschen, die sich dort versichern, das ja oder nein? Wir kommen von über 1000 Krankenkassen. Das ist sehr stark zusammengeschnurrt. In den letzten Jahren ist immer mal eine Krankenkasse vom Netz gegangen, hat sich also verbunden mit einer anderen. Es werden schon weniger.
1000 Krankenkassen?
Über 1000 Krankenkassen. Mhm. Also als ich in der Ausbildung war, kann ich mich noch erinnern, waren es 1200. Die ganzen AOKen hatten alle überall ihre regionalen Gliederungen. Heute sind es tatsächlich knapp über 90 und es werden jährlich weniger, aber vermutlich würde man auch mit wesentlich weniger auskommen. Es würde nur nicht so viel Geld sparen, wie man glaubt, weil die Ausgaben blieben natürlich. Und der Apparat, der da dranhängt, sei es EDV und ähnliches, der müsste natürlich auch trotzdem bezahlt werden. Aber klar, der Trend geht dahin.
Dritter Fragekomplex kam unter anderem von Ita Osthoff. Die fragt, mich würde interessieren, wir sind ja ein Sozialstaat und das ist gut so, schreibt sie. Gibt es denn eine Aussage, wer sind die Einzahler in die Krankenkassen und wer sind die Nutznießer, die aus diesem Pott bedient werden? Gibt es da Zahlen zu?
Ja, kann jeder nachlesen. Das ist ein solidarisches Prinzip. Die GKV ist da sehr, also die gesetzliche Krankenversicherung ist da sehr transparent. Es gibt Menschen, die zahlen fast nichts ein, weil sie eben auch ein sehr geringes Einkommen haben. Es gibt welche, die zahlen eben relativ hoch ein. Sie hatten vorhin 1000 Euro erwähnt, also so den Maximalbeitrag. Mhm. Und dazwischen findet halt ein Ausgleich statt. Das ist ja auch im Grunde ein Wesensmerkmal von den Krankenkassen. Problematisch ist es dann bei Transferleistungen, also Leistungen zum Beispiel für ALG-II-Empfänger, die dann im Grunde genommen aus Steuermitteln schon bezahlt werden, wo aber auch eben nur sehr geringe Krankenkassenbeiträge gezahlt werden, weil die Beträge ja gering sind. Und da wälzen wir im Grunde genommen etwas an die Krankenkassen ab, was da nicht hingehört. Steht auch im Koalitionsvertrag schon drin, dass man das ändern wollte. Das sollte nach Ausgaben dann bezahlt werden, was diese Personengruppe kostet. Aber das würde wohl so ungefähr 10 Milliarden kosten und deswegen ist es bisher nicht verwirklicht worden und wird wohl auch nicht bis Ende der Legislaturperiode, wie es aussieht.
Ist denn dieses Solidaritätsprinzip, das wir uns aufgebaut haben im deutschen Gesundheitssystem, langfristig überhaupt tragbar?
Ich denke, das ist ein Wesensprinzip, was auf jeden Fall beigehalten werden wird. Es kann sein, dass wir mehr in Richtung Steuerfinanzierung gehen. dass also wie es in der Rentenversicherung heute ja schon ist, dass für alles das, was versicherungsfremd ist, also auch Mutterschaftsleistungen und so weiter, dass dort noch höhere Beträge gezahlt werden, aber auch eine Steuerfinanzierung ist letztlich eine solidarische Finanzierung. Und wenn das nicht reicht, wird man vielleicht auch irgendwann mal über höhere Selbstbeteiligung reden. Das wird dann aber auch diejenigen betreffen, die sich das leisten können. Denn wir haben ja heute schon eine klare Sozialklausel drin, zum Beispiel bei Zuzahlungen und Ähnlichem. Auch das wäre im Grunde ein Teil, auch eine solidarische Finanzierung, wenn man so will.
Es gibt eine Studie, die kommt von PwC Deutschland. 1,8 Millionen unbesetzte Stellen im Gesundheitssektor weist die aus. Über 10.000 Hausärzte werden fehlen und knapp die Hälfte aller Praxen auf dem Land könnte, ich glaube, es geht gar nicht so weit weg, 2030, 2035 geschlossen sein. Was muss da jetzt passieren, Ihrer Meinung nach?
Ja, wir kommen ja aus einer Situation, gerade wir Boomer, wo wir es ganz anders kennen. Also ich bin in einem Dorf groß geworden, da gab es den Dorfdoktor, der hat das von seinem Vater sozusagen geerbt, hat 60 Stunden in der Woche sicherlich gearbeitet, kam immer auf Hausbesuche. All das sind Dinge, an die haben wir uns gewöhnt, die werden zukünftig nicht mehr so sein. Wir haben einfach eine andere demografische Struktur, wir haben andere Krankheiten auch. Die Leute leben Gott sei Dank zum Beispiel mit Brustkrebs noch sehr, sehr lange, zum Teil so, wie sie sonst auch gelebt hätten so lange. Das ist eine andere Situation, also mehr Leistungen sind nötig. Und wir haben die Situation, dass für die Newcomer, also für die neu ins System kommen, die Ärztinnen und auch für die Pflegerinnen und Pfleger, die wollen nicht mehr 60 Stunden arbeiten. Und man sagt manchmal etwas übertrieben, für jeden, der ersetzt werden muss, brauchen wir zwei neue. Das halte ich für zu viel. Aber von der Richtung her ist das so, dass wir im Grunde genommen auch deswegen, weil wir das gar nicht leisten können, so viele Menschen dafür auszubilden, über andere Strukturen nachdenken müssen. Da sind wir bei dem, was wir letzte Stunde schon mal besprochen haben. Wir brauchen eine stärkere Fokussierung auch im ambulanten Bereich. Es wird nicht mehr in jedem Dorf den Dorfdoktor leider geben, auch wenn ich das sehr genossen habe.
Lassen Sie uns drüber sprechen, über den ambulanten Bereich. Es gibt ja nicht nur das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, sondern noch einen anderen Zungenbrecher, nämlich das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, kurz GVSG. Da geht es dann darum, zum Beispiel Hausärztinnen und Hausärzte insofern zu entlasten, als dass man, es gibt ja so Budgetdeckel, das heißt, die dürfen ärztliche Leistungen nur bis zu einem bestimmten Bereich pro Quartal abrechnen, ja, dass die fallen sollen.
Ja.
Entbudgetierung nennt sich das.
Genau. Vielleicht da nochmal kurz, warum gibt es überhaupt die Budgets? Weil man sonst davon ausgeht, dass das System das im Grunde genommen nicht mehr tragen kann. Also es sind begrenzte Mittel und diese Tatsache, dass eben auch Beitragsmittel letztlich begrenzt sind, gibt man zum Teil eben weiter, indem man sagt, damit müsst ihr auskommen. Die Vereinigung der Kassenärzte, die Kassenärztevereinigung, die managen das, die müssen im Grunde genommen entscheiden, in welcher Form dann hier das ausgegeben wird. Und das bedeutet zum Beispiel für Praxen, dass sie zum Teil solche Budgets haben. Für Hausärzte gilt das schon lange nur noch sehr, sehr eingeschränkt. Deswegen war jetzt der Schritt, das ganz abzuschaffen, nicht mehr so groß. Dafür haben die Pauschalen. Pauschale bedeutet, Patient kommt rein, setzt sich hin, Pauschale wird ausgelöst, aber dann gibt es praktisch kein weiteres Honorar mehr, außer jetzt bestimmte Einzelleistungen, die aber sehr beschränkt sind. Mhm. Ist im Grunde genommen auch sowas Ähnliches wie ein Budget, wenn Sie so wollen.
Fördert ja dann auch nur die Massenabfertigung.
Wenn Sie so wollen, schon, ja. Das ist das, was dahinter steht. Bei Fachärzten gilt das nicht. Da gibt es weiterhin die Budgets, weil die auch eher die Möglichkeit haben, bestimmte technische Leistungen, die sie haben, wenn sie zum Beispiel ein neues Sonographiegerät angeschafft haben, dann muss das eben auch laufen. Und dann werden vielleicht auch mal Aufnahmen gemacht, die man sonst vielleicht nicht so bräuchte. Das steht dahinter als Befürchtung. Mhm. Und dann sagt man also bis dahin, sonst musst du es erklären. Also es ist ja nicht so, dass sofort was abgezogen, manchmal schon. Zum Teil werden aber auch zunächst mal Beratungsgespräche geführt. Das ist von KV zu KV, also von Region zu Region sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird.
Mhm. Sprechen wir kurz über die sogenannten IGL-Leistungen. Die stehen ja sehr, sehr stark in der Kritik. Also das sind diese Selbstzahlerleistungen, die gibt es in unterschiedlichsten Ausprägungen in den Praxen. Wenn wir da mal kurz ansprechen, die sollen stark reglementiert werden. Finden Sie das richtig?
Na, bisher gibt es da nur einen Vorschlag vom einem Beauftragten der Bundesregierung für Patienten. Der ist sehr stark in die Kritik gekommen. Die Berufsverbände haben sich zum Teil dagegen gewehrt. Er hat auch Beispiele erwähnt, wo die Berufsverbände sagen, das wären doch sinnvolle Leistungen. In die Diskussion will ich mich als Ökonom nicht einmischen. Es ist so, dass es sicherlich sehr sinnvolle Leistungen gibt, wo man auch sagt, wieso sollte das solidarisch bezahlt werden? Zum Beispiel irgendwelche Atteste für Sport oder für Reiseimpfungen oder ähnliches. Ich glaube, das ist unumstritten. Schwierig wird es dann, wenn es um individuelle Gesundheitsleistungen gibt, die ausdrücklich vom gemeinsamen Bundesausschuss, das ist das Gremium, was darüber zu entscheiden hat, ausgeschlossen worden sind. Und wenn man die dann trotzdem anbietet, dann kann man natürlich sagen, okay, das ist die Entscheidung von jedem Einzelnen. Man kann ja auch einen Vertrag schließen über Pendeln oder über sonstige, vielleicht objektiv gesehen nicht so rationale Dinge. Es ist die Frage, ob es juristisch dann sinnvoll ist. Ich würde dafür plädieren, das kann der Gesetzgeber sicherlich, dass man dort die Aufklärungspflichten noch konkretisiert. Zurzeit muss der Arzt, die Ärztin auf Nutzen und Kosten hinweisen. Mhm. Aber wie er das tut, das ist im Grunde genommen noch nicht richtig konkretisiert. Da könnte man für die gängigen Geschichten, Ultraschall beim Eierstock und ähnliches, durchaus formalisierte Verfahren entwickeln, dass derjenige oder diejenige in dem Fall, die sich dafür entscheidet, dann auch weiß, wie das gesehen wird von der Studienlage her.
Lange Wartezeiten für einen Arzttermin, Menschen ohne echten Zugang zur Gesundheitsversorgung. Diese sogenannten Gesundheitskioske von Minister Karl Lauterbach, die sollen das nun ändern. Finden Sie die sinnvoll, Herr Greiner?
Also in ganz bestimmten Teilgebieten mögen die sinnvoll sein. Wir haben eine gut evaluierte Studie aus Hamburg, wo das in einem Stadtteil stattgefunden hat, wo es wohl tatsächlich schwer Zugang ist, auch für diejenigen, die nicht so gewohnt sind an unser Gesundheitssystem, die aus anderen Ländern kommen und ähnliches. Ansonsten, es stand ja mal im Raum, er wollte 1000 davon in Deutschland errichten. Das wäre vermutlich zu viel gewesen, weil das wäre eine Doppelstruktur gewesen. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir es wirklich eng haben mit der Finanzierung zukünftig. Da sollte man lieber schauen in den Strukturen, die wir haben, die so aufzubauen, dass wir uns die noch weiter leisten können. Und solche neuen Ideen dort anzuwenden, also wirklich sehr selektiv, wo wir ein klares Problem im Stadtteil haben, und wo man so mit Sozialarbeitern und Ähnlichen bessere Kooperation dann auch hinbekommt und dann eben auch gesundheitliche Themen anspricht. Das ist sicherlich sinnvoll.
Genau, also Brennpunkt Stadtteile und ländliche Versorgung sollte verbessert werden. Aber Sie sprechen ja im Konjunktiv, nämlich weil ganz aktuell die Gesundheitskioske im Grunde einkassiert wurden. Man sagt jetzt von der FDP, das ist jetzt gerade gestern gekommen, da gab es einen neuen Gesetzentwurf dieses Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes. Ohne die Gesundheitskioske. Der Grund, es ist zu ineffizient, weil Doppelstruktur und zu teuer.
Genau, das sind ja die Argumente, die zurzeit genannt werden dafür. Es ist schade, dass die Idee dann vielleicht ganz stirbt. Soweit würde ich nicht gehen. Vielleicht in Modellstrukturen ist das durchaus sinnvoll, aber das muss man dann nicht in so ein Gesetz gießen. Dafür haben wir im Grunde genommen in unseren Gesetzen schon Möglichkeiten, dass sich die Kommune mit den Krankenkassen zusammentut und so etwas etabliert.
Ja, wenn wir jetzt viele der noch 50.000 Hausarztpraxen in den nächsten Jahren verlieren, also dann ist es doch mit den sozial komplexen Stadtteilen, über die wir gerade gesprochen haben, mit der ländlichen Versorgung, da wird es doch dann dünn. Wie kann man das, abgesehen jetzt von der Entbudgetierung, also dass man die Ärzte, im Grunde genommen kann man es ja einfach formulieren, man lässt die Hausärzte mehr Geld verdienen, wie kann man es noch anders lösen aus Ihrer Sicht?
Also wir haben ja jetzt schon andere Strukturen, nämlich sogenannte medizinische Versorgungszentren, MVZ, wo junge Ärztinnen und Ärzte als angestellte Ärzte reingehen, zum Teil auch in Teilzeit, sodass es besser passt als eine 60-Stunden-Woche, die viele eben gar nicht leisten wollen. Dann käme das für die nicht in Frage. Die würden dann vielleicht in andere Berufe abwandern oder im Krankenhaus bleiben, wo das eher umsetzbar ist, als eine eigene Praxis zu gründen und dann eben auch die Verwaltungsarbeiten entsprechend abbilden zu müssen. Das ist besser. Dafür braucht es aber größere Einheiten. Das heißt, haben wir auch vorhin drüber gesprochen, die Dorfpraxis ist das eher nicht, sondern das wird dann die mittlere Kreisstadt sein, wohin man sich wenden muss. Und da gibt es dann größere ambulante Zentren, wo dann vielleicht auch verschiedene Disziplinen, nicht nur Hausärzte, zusammenarbeiten, wo man schnellere Wege auch hat. Das kann auch gut sein für die Patienten, aber die Wege werden länger.
Haben wir ja noch nicht drüber gesprochen. Wie wichtig ist denn in diesem Zusammenhang die Digitalisierung? Also wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber es gibt ja jetzt die digitale Patientenakte und auch das E-Rezept. Sind das wichtige Säulen auch für eine Verbesserung der Versorgung oder ist das digitale Spielerei?
Nein, unbedingt. Also wir sind so ein Entwicklungsland in der Digitalisierung. Wir vergeben damit Chancen, insbesondere im Bereich der Qualität. Es gehen Informationen verloren von einem Behandler zum nächsten. Es geht auch verloren, was vielleicht in der Geschichte des Patienten vorgegangen ist. Wir haben die Daten nicht zusammen. Wir können nicht richtig lernen aus dem, was passiert in der Versorgung. Also alles spricht dafür, das entsprechend zusammenzufassen. Auch Erinnerungsfunktionen, Lernvideos, all das kann man ja in so einer Akte zusammenfassen, wenn sie richtig angegangen wird. Und auch da gibt es Beispiele aus dem Ausland, zum Beispiel in Frankreich, die auch erst nicht so erfolgreich damit waren. Aber wir können im Grunde genommen dadurch, dass wir so weit zurück sind, jetzt auch so ein bisschen davon profitieren, dass wir einfach schauen, was haben andere da schon auf die Beine gestellt. Und da gibt es einiges zu sehen.
Eine Frage noch von André aus Göppingen. Der sagt, es fehlt ihm bis jetzt ein wichtiger Punkt in unserer Diskussion, nämlich der Punkt der Prävention. Er sagt, wenn es weniger Kranke gibt, dann wird das System trotz der demografischen Entwicklung vielleicht auch nicht mehr so teuer sein. Ist da was dran?
Also Prävention ist ein ganz wichtiges Feld. Dafür gibt es auch extra Geld auch für die Krankenkassen. Wenn die das nicht ausgeben, dann kriegen sie es auch nicht. Also die haben da schon Interesse dran, dass das auch entsprechend unter die Leute kommt und sie dafür Programme auflegen und ähnliches. Das Problem ist, dass wir damit in der Regel kein Geld einsparen, sondern dass es Geld kostet. Das soll trotzdem, weil es sinnvoll ist für die Patienten, wenn wir die Richtigen damit treffen und nicht die, die ohnehin schon Bescheid wissen, eine gute Sache sein. Das Problem ist, wenn Sie zum Beispiel es schaffen durch Prävention, dass weniger Menschen eine bestimmte Krebsart bekommen, dann heißt es ja nicht, dass sie überhaupt keine Erkrankung mehr bekommen, dass sie vielleicht sogar länger leben, was ja gut ist, das wollen wir ja, aber es spart keine Kosten ein. Es gibt wenige Beispiele, wo das anders ist, zum Beispiel bei den Zähnen, wo durch die Prävention tatsächlich Geld eingespart wurde, aber das ist leider die Ausnahme.
Glauben Sie denn an weniger Kranke in Zukunft oder eher an mehr?
Das ist eine große Frage, wo es viele Berechnungen zu gibt. Wir haben ja einerseits den demografischen Effekt. Wenn die Leute älter werden, werden sie auch kränker. Andererseits haben wir immer fittere Ältere, was ja auch gut ist. Und wir stellen doch fest, dass es insgesamt zwar mehr wird, der demografische Effekt, also das mehr an älteren Leuten überwiegt, aber dass wir auch sehen, dass durch Fortschritte in der Medizin oder einfach auch durch unsere Lebensumstände, nicht mehr ganz so stressige 60-Stunden-Wochen und ähnliches, dass wir das auch sehen in der Krankheitsstatistik. Sodass der demografische Effekt nicht ganz so durchschlagen wird in der GKV, wie er zum Beispiel in der Pflegeversicherung durchschlägt. Da ist er viel relevanter.
SWR1, Leute, am Montagvormittag. Wir haben viel diskutiert über das Gesundheitssystem in Deutschland und die Probleme im stationären Bereich, aber auch im ambulanten Bereich mit Wolfgang Greiner, Gesundheitsökonom. Herr Greiner, was glauben Sie, was sind die großen Herausforderungen, die auf unser Gesundheitssystem in der Zukunft kommen?
Also über einige haben wir gesprochen, das ist die Digitalisierung, dass wir das gut hinbekommen und zwar auch so, dass die Menschen einen Nutzen darin sehen. Sowohl die Leistungserbringer, also Ärzte und Krankenhäuser, die zurzeit stark stöhnen, wenn das eingeführt wird, weil sie zurzeit beides machen müssen zum Teil. Also das Papierrezept plus das E-Rezept, das führt natürlich dazu, dass da auch viel mehr Arbeit entsteht. Aber man hofft eben, dass es dann besser wird. Und bei den Patientinnen und Patienten ohnehin, die zurzeit vielleicht auch noch nicht immer den Nutzen darin sehen. Und wir werden die erst bekommen, die Menschen, wenn ähnlich wie beim Banking, beim Online-Banking, die Leute sehen, das bringt mir was. Das Zweite ist die Ambulantisierung. Wir brauchen eine neue Struktur der Versorgung. Wir dürfen nicht mehr so viel im Krankenhaus machen, sonst können wir die Versorgung so nicht aufrechterhalten. Und die Finanzierung. Also wir werden die Finanzierung, so wie sie jetzt ist, wo man immer mehr aufbürdet auf den Beitragszahler. Jetzt aktuell ist im Gespräch, die Investitionen, die jahrelang unterblieben sind, zur Hälfte aus Beitragsmitteln jetzt zu zahlen. Das geht gar nicht. Also wir müssen im Grunde den umgekehrten Weg gehen. Wir müssen Beitragszahlung entlasten und mehr das, was nicht direkt versicherungsrelevant ist, aus Steuermitteln zahlen. Dazu kommt eine andere Art der Koordinierung, zum Beispiel das öffentliche Gesundheitswesen, also mit Gesundheitsämtern und Ähnlichem. Da haben wir ja in der Pandemie gesehen, dass dort die Zusammenarbeit nicht optimal war, dass die auch nicht optimal ausgestattet sind, schon gar nicht für solche Krisen. Da haben wir eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Und das Letzte vielleicht, wir müssen uns unabhängiger machen bei bestimmten Lieferbeziehungen von einzelnen Weltregionen. So wie es jetzt ist, geht es auch nicht weiter. Auch das ist keine neue Erkenntnis durch die Pandemie, aber da ist nochmal ganz deutlich geworden.
Aber da sind wir bei einem großen Punkt, ist ein Thema, mit dem Sie sich auch viel beschäftigen, nämlich die Sicherstellung von Lieferketten, zum Beispiel im Medikamentenbereich. Und wir vergessen ja immer schnell, es gab Lieferengpässe bei bestimmten Medikamenten. Da haben wir auch SWR1-Hörer Martin aus Sulzfeld, der sagt, ob wir beiden denn auf dem Schirm haben, dass neben dem Normalbetrieb im Gesundheitswesen wir auch auf Szenarien mit einem massiv erhöhten Aufkommen an zum Beispiel verletzten Erkrankten vorbereitet sein müssen. Damit meint er nicht nur zum Beispiel Terroranschläge, sondern eben auch und gerade die Pandemie. Wie gut sind wir denn tatsächlich hier in Deutschland vorbereitet auf eine, vielleicht kann ja jederzeit passieren, neue Pandemie?
Also wir sind etwas besser vorbereitet, als wir es waren vor der Pandemie, aber es ist auch vieles schon wieder vergessen worden. Wenn wir heute zum Beispiel wieder Masken bräuchten, dann hätten wir immer noch keine Hersteller in Europa und Deutschland, jedenfalls nicht in dem Umfang, den wir bräuchten. Und wir sind auch nicht sehr viel weitergekommen in der Sicherstellung von Lieferwegen für Medikamente. Das Problem ist eben, dass insbesondere bei denen, die patentfrei sind, die also schon sehr bewährt sind, die schon zum Teil Jahrzehnte auf dem Markt sind, dass wir die größtenteils beziehen von Lieferanten außerhalb Europas. Das
Indien,
ist im Prinzip Indien und China. Und es würde ja schon reichen, wenn wir uns mal Brasilien anschauen, wenn wir uns mal Südafrika anschauen, wenn wir uns andere Weltregionen anschauen, auch die USA, wo so etwas auch produziert werden kann, und da, um uns da etwas unabhängig von zu machen. Auch das wird Geld kosten. Also auch Versorgungssicherheit ist wie andere Sicherheitsthemen, Verteidigung und so weiter, nicht umsonst zu haben. Darauf müssen wir uns einstellen, wenn wir hier nicht wieder dorthin landen wollen, wo wir waren. Und aktuell sehen wir ja auch, selbst außerhalb der Krise, dass diese Situation eben eben dazu führt, dass die Versorgung zum Teil nicht so aufrechterhalten werden kann durch Lieferprobleme, wie man sich das eigentlich vorstellt.
Warum kriegen wir das nicht in den Griff? Ist es zu teuer?
Das ja, ist ich
die
glaube.
Kardinalfrage, ne? Warum produzieren wir nicht einfach? Also wir sind doch eigentlich Pharmaland Deutschland.
Also wir haben nicht so sehr ein Problem mit den ganz innovativen Produkten. Da werden ja zum Teil auch neue Werke jetzt gebaut, was ja erstmal überraschend ist, dass sowas in Deutschland stattfindet. Aber da ist offensichtlich der deutsche Standort durchaus sinnvoll einzusetzen für die Massenproduktion. Und da findet ja im Grunde 80% der Verschreibungen finden bei den patentfreien Arzneimitteln statt. Da sind wir eben überhaupt nicht gut, da ist alles abgewandert. Und wenn man dort statt Rabattverträge zukünftig Lieferverträge machen würde, wo also direkt drin steht, bei einer bestimmten Strafzahlung musst du fähig sein, auch durch Lagerung eine Lieferleistung darzustellen zu einem bestimmten Preis, dann wäre, glaube ich, viel gewonnen, statt jetzt, wie die Politik darauf reagiert hat, einfach nur die Preise zu erhöhen und zu sagen, dann kaufen wir es eben woanders in Europa. Mhm. Also das ist keine langfristige Lösung und da sind, glaube ich, jetzt schon Chancen verpasst worden. Und je weiter die Pandemie zurückliegt, desto mehr gewöhnen wir uns wieder daran, dass es auch ganz schön ist, das direkt billig aus Indien zu beziehen.
Mir reicht eine ganz kurze Antwort, vielleicht ein Ja oder Nein auf die letzte Frage. Wären Sie dafür, dass wir einen transparenten Prozess haben, auch in der Öffentlichkeit, mit Beteiligung der Politik, Verbänden, Interessensverbänden und so weiter, aus der Pandemie was zu lernen und auch transparent zu gestalten, eine neue Pandemie, besser vorbereitet zu sein?
Ich glaube, dazu gibt es eine ganze Reihe von Veröffentlichungen schon. Die kann man natürlich nochmal in einem parlamentarischen Verfahren aufarbeiten. Aber wenn man sich damit beschäftigt, zum Beispiel mit unserem Gutachten zur Resilienz 2023, dann wird man vieles finden, was eine Antwort auf die Frage gibt, die Sie gestellt haben.
War ein sehr, sehr guter Anstoß. Werden wir tun, uns damit weiter beschäftigen. Vielen Dank, Wolfgang Greiner, für Ihren Besuch in SWR1, Leute.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.